Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Italiens Ministerpräsident Monti ein Schritt vor dem Sturz. Wer schubst? Berlusconi. Auch eine schwierige Klippe, die Budgetklippe in den USA. Was tun?
I do believe that Americans need to do a better job of learning from history and learning from others. And I know that Switzerland is a lot better financial condition than the US.
Auf die Schweiz schauen, meint David Walker, der frühere Rechnungsprüfer der USA. Dann zweiter Anlauf für ein Verbot der rechtsextremen NPD. Deutschland tut sich schwer mit dem Entscheid. Und Zweckoptimismus bei Seidenspinner Cummins in Gersau.
Jetzt habe ich das Unternehmen, führe ich mit meiner Schwester seit gut 10 Jahren. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, gäbe es diese 10 Jahre nicht. Also die Mitarbeiter hätten seit 10 Jahren diesen Job nicht mehr.
Über die Schwierigkeiten der Maschinenindustrie 20 Jahre nach dem EWR-Nein. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. In Italien zeichnet sich eine Regierungskrise ab. Ministerpräsident Monti hat im Senat zwar eine Vertrauensabstimmung gewonnen, allerdings ohne die Stimmen der Partei von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi. In Italien rätselt man nun darüber, ob dies das vorgezogene Ende der Technokratenregierung von Mario Monti ist oder bloß Wahlkampfgetöse. Massimo Agostinis.
Silvio Berlusconis Volksvertreter boykottierten überraschend eine Vertrauensabstimmung zu einem Haushaltsgesetz, gegen das sie inhaltlich bislang wenig einzuwenden hatten. Die Regierung erreichte zwar das nötige Quorum, aber der Schaden war angerichtet. Denn viele Beobachter sind sich einig, verfügt eine Regierung nicht mehr über die nötige parlamentarische Unterstützung, müsste sie eigentlich zurücktreten. Unklar ist, ob Silvio Berlusconis Partei mit ihrem heutigen Manöver bloß den Wahlkampf eröffnete, im Frühling sollen die ordentlichen Wahlen stattfinden, oder ob sie Monti tatsächlich noch vor Weihnachten heimschicken will. Staatspräsident Napolitano hat in einer ersten Reaktion die politischen Kräfte eindringlich aufgefordert, die Regierung Monti bis Legislaturende weiter zu unterstützen. Napolitano befürchtet, dass wie vor einem Jahr die Finanzmärkte über das Land herfallen und die Zinsen für sein astronomisches Defizit in die Höhe treiben könnten. Die Mailänder Börse schloss dennoch im Minus und der sogenannte Spread stieg an. Der Parteisekretär des oppositionellen Partito Democratico, Pierluigi Bersani, bezeichnete das Verhalten von Berlusconis Partei als unverantwortlich. Ähnlich argumentierte der Zentrist Pier Ferdinando Casini, es gehe um Parteiinternes von Berlusconis Popolo della Libertà, PDL, und nicht um Inhaltliches. Der Chef des PDL selber in der Abgeordnetenkammer sagte, man habe kein Vertrauen mehr in Monti und wolle dies mit dem heutigen Verhalten ausdrücken.
Viele Fragen, die wir noch etwas genauer anschauen mit unserem Korrespondenten in Rom. Zuerst hat jetzt aber Silvan Fischer die Nachrichten des Tages.
Die rechtsextreme deutsche Partei NPD soll verboten werden. Das fordern nun auch die Regierungschefs aller deutschen Bundesländer einstimmig. Gestern hatten sich bereits die Innenminister der Bundesländer für ein solches Verbot ausgesprochen. Der Antrag geht nun in die deutsche Länderkammer, in den Bundesrat. Skeptisch zeigte sich die deutsche Regierung. Es bestehe das Risiko, dass ein solches Verbotsverfahren scheitern könnte, wie schon 2003. Navanita Mpilei, die UNO-Kommissarin für Menschenrechte, stärkt den Demonstranten in Ägypten den Rücken. In einer Stellungnahme sagte sie, die ägyptische Staatsführung müsse die friedlichen Demonstranten beschützen und sie müsse all jene verfolgen, die zur Gewalt anstifteten, Politiker inklusive. Unterdessen hat die Präsidentengarde vor dem Präsidentenpalast in Kairo einen Schutzwall errichtet. Mehrere Demonstranten zogen trotz eines Ultimatums der Regierung nicht ab. Außerdem kündigte Präsident Mursi eine Rede an das Volk an. Nach den deutsch-israelischen Gesprächen in Berlin hat Bundeskanzlerin Merkel die Freundschaft zwischen den beiden Staaten betont. Vor den Medien erwähnte sie aber auch Uneinigkeiten beim Thema Siedlungsbau in Ostjerusalem und im Westjordanland. Sie und Ministerpräsident Netanyahu seien sich einig, dass es in diesem Punkt keine Einigkeit gebe. Die beiden sprachen sich für neue Friedensgespräche mit den Palästinensern aus, aber ohne Vorbedingungen, wie Netanyahu betonte. Im Süden der Philippinen hat der Taifun vom Dienstag insgesamt mehr als 450 Menschen das Leben gekostet. Hunderte wurden verletzt und gegen eine Viertelmillion obdachlos. Das teilten die Behörden mit. Der Sturm war mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 210 Kilometern pro Stunde über die südlichen Inseln der Philippinen gefegt. Die EU-Kommission macht einen weiteren Schritt im Kampf gegen Steuerflucht. Sie empfiehlt den 27 Mitgliedstaaten, schwarze Listen mit möglichen Steueroasen zu erstellen. Nicht-EU-Länder müssten überzeugt werden, sich an die Standards der Europäischen Union zu halten. Das gilt ja auch für die Schweiz, wo verschiedene kantonale Steuergesetze mehrere dieser Standards bei der Unternehmensbesteuerung nicht erfüllten, sagte EU-Steuerkommissar Algirdas Schemata. Nach Einschätzung der EZB, der Europäischen Zentralbank, wird der Euroraum nur sehr langsam aus der Rezession kommen. Europas Währungshüter haben ihre Konjunkturprognosen für die Euro-Länder erneut deutlich gesenkt und sagen für die Eurozone auch für das kommende Jahr eine Rezession voraus. Weiter hat die EZB bekannt gegeben, dass sie vorerst auf eine Zinssenkung verzichtet und den Leitzins auf dem Rekordtief von 0,75% belässt. Im November sind in der Schweiz über 130'000 Arbeitslose gemeldet gewesen. Das sind 11'000 oder 9% mehr als vor einem Jahr, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft mitteilt. Die Arbeitslosenquote bleibt aber saisonbereinigt bei 3%. An den Eidgenössisch-Technischen Hochschulen in Zürich und Lausanne sollen die Studiengebühren verdoppelt werden. Das hat der ETH-Rat beschlossen. Die jährlichen Studiengebühren betragen seit 2004 unverändert 1.160 Franken. Die Fußball-Europameisterschaft 2020 findet erstmals in mehreren europäischen Metropolen statt. In wie vielen genau steht noch nicht fest. Das entschied das Exekutivkomitee der UEFA an einer Sitzung in Lausanne. Eine Lawine hat am Vormittag in Oberried am Brienzersee die Kantonsstraße verschüttet. Sie bleibt bis mindestens morgen Freitagnachmittag unterbrochen. Verletzt wurde niemand. Die Bahnlinie Interlaken-Brienz ist nicht betroffen, wie der zuständige Straßeninspektor bestätigte. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.912 Punkten, ein Plus von 0,9%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.051 Punkten, ein Plus von 0,1%. Der Euro wird zu 1.2100 gehandelt und der Dollar zu 93,30. Das Wetter. Morgen beginnt es aus Westen allmählich zu schneien oder zu regnen. Es besteht die Gefahr von Schnee und Eisglätte. Die Temperaturen im Norden um 0, im Süden um 3 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Ein Verbot bringt sie nicht zum Verschwinden, die rechtsextreme NPD in Deutschland. Ohne Kompromisse ist sie nicht zu umschiffen, die Budgetklippe in den USA. Dann, unter seinen Händen wurden Beton und Stahl ganz leicht. Architekt Oskar Niemeyer hat kurvenreich gebaut. Demokratieförderung auf dem Balkan. Was passiert mit dem Geld aus dem Westen?
Es ist klar, dass sich NGOs zu einem echten Wirtschaftsfaktor und Beschäftigungsmarkt entwickelt haben. Also gerade in Ermangelung vieler anderer Beschäftigungsmöglichkeiten gründet man halt eine NGO, wo man an externe Gelder kommt.
Forscherin Solveig Richter sagt aber auch:
Ich sehe das Glas in der gesamten Region eher halb voll als halb leer.
Und schließlich sieht auch Seidenspinner Matthias Kammenzind aus Gersau bestimmt kein volles Glas. Erfahrungen der Maschinenindustrie 20 Jahre nach dem EWR nein. Dazu auch Swissmem-Präsident Hans Hess. Zuerst aber geht's nach Italien. Dort hat Ministerpräsident Mario Monti eine Vertrauensabstimmung gewonnen, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Wichtige Stimmen haben ihm gefehlt, nämlich jene der Partei von Ex-Regierungschef Berlusconi. Die Parteimitglieder haben die Abstimmung boykottiert und Monti damit ein Bein gestellt. Ihm fehlt jetzt die parlamentarische Mehrheit, eigentlich ein Grund zurückzutreten. Massimo Agostinis in Rom, tritt denn Monti jetzt zurück?
Vorderhand nicht. Es ist auch unklar, ob die heutige Aktion des Popolo della Libertà, also der Partei von Berlusconi, ob das die Eröffnung des Wahlkampfes ist oder ob es der Partei und Berlusconi wirklich darum geht, Monti noch vor Weihnachten wirklich heimzuschicken.
Wieso boykottieren die Berlusconi-Leute die Abstimmung denn und stimmen nicht einfach gegen Monti, denn dann müsste er ja gehen?
Ja, das wollten sie ganz offensichtlich nicht, nämlich die Regierung einfach aus dem Nichts stürzen. Es war auch unklar, ob dieses Manöver aufgehen würde. Innerhalb von Berlusconis Partei gibt es nämlich auch Stimmen, welche gegen dieses Störmanöver von heute sind. Also Berlusconi hat die Partei noch nicht so fest im Griff, dass er voll auf sie zählen kann.
Aber es ist schon Berlusconi und nicht die Partei, die jetzt hier aktiv ist.
Das ist ganz klar. Silvio Berlusconi steht hinter dem heutigen Manöver. Es zeigt, Berlusconi nimmt die Zügel dieser Partei wieder in die Hand. Er hat diese Zügel indirekt ja etwas abgegeben. Er hat gesagt, er wolle jetzt nicht mehr Spitzenkandidat sein dieser Partei. Da hat er vor ein paar Tagen aber angekündigt, er möchte wahrscheinlich doch wieder Spitzenkandidat werden. Und ich gehe davon aus, er wird dies in diesen Tagen auch ankündigen. Er braucht diese Partei. Er wird sie wieder etwas mehr auf Vordermann bringen, weil sie ist kurz vor dem Zusammenbrechen.
Also im Klartext, Silvio Berlusconi bastelt hier an seinem Comeback.
Ja, das ist sicher. Er hat schon so viele Male gesagt, er werde das nicht tun. Aber es war eigentlich immer klar, Silvio Berlusconi braucht diese Partei aus persönlichen Gründen. Er hat zu viele private Schwierigkeiten und sein Unternehmen ist zu fest abhängig davon, dass im Parlament alles so geht, wie es das auch nötig hat. Das geht nur, wenn Berlusconi selber am Deck bleibt.
Nun gab es ja schon mehr Gelegenheit, eigentlich Monti zu stürzen. Wieso setzt die Partei, wieso setzt Berlusconi gerade jetzt an?
Da gibt es verschiedenste Hypothesen, die kursieren. Eine sagt, wenn Monti vor Weihnachten gestürzt würde, dann käme es zu Neuwahlen im Februar. Das würde Berlusconi passen, weil für dann ist das Urteil im Ruby-Prozess zu erwarten. Man geht davon aus, dass Berlusconi dort verurteilt wird, wegen Sex mit einer Minderjährigen und wegen Amtsmissbrauch. Finden dann aber Wahlen und Wahlkampagnen statt, dann werden sich die Richter hüten, dieses Urteil zu publizieren. Berlusconi könnte Zeit gewinnen. Eine andere Hypothese sagt, heute hat die Regierung ein Gesetz erlassen, welches Kandidaten als unkandidierbar erklärt, welche mehr als 2 Jahre Haft absitzen müssten oder verurteilt wurden. Berlusconi hat ein Urteil erhalten vor ein paar Monaten zu 4 Jahren. Das heißt, die Regierung zeigt damit, dass sie ihn eigentlich als unkandidierbar hält. Das ist doch ein starkes Stück, welches Berlusconi nicht einfach so akzeptieren möchte. Und schlussendlich, was ich vorher kurz erwähnt habe, Berlusconi braucht im Parlament eine starke Partei, welche seine Interessen auch in Zukunft verteidigt. Das geht offenbar nur, wenn er am Drücker ist. Das haben die letzten Monate gezeigt, wo er sich zurückgezogen hat. Die Partei ist förmlich eingesunken und eingebrochen.
So oder so, das Timing schön orchestriert. Das waren Informationen und Einschätzungen direkt aus Rom von Massimo Agostinis. Die NPD, die rechtsextreme Nationaldemokratische Partei Deutschlands, soll verboten werden. Die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer haben sich heute einstimmig für ein Verbotsverfahren ausgesprochen auf Antrag ihrer Innenminister. Das Gleiche wollte man schon 2003, doch damals scheiterte der Versuch, die NPD zu verbieten. Anders als damals, sagen die Länderchefs, gebe es dieses Mal genügend Beweise für den menschenverachtenden Rassismus der NPD. Aber die Regierung Merkel bleibt skeptisch. Aus Berlin der Bericht unseres Korrespondenten Fritz Dinkelmann.
Im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern kam es heute zu einem Eklat, als das Parlament jener Mordopfer gedachte, die vom Neonazi-Trio Nationalsozialistischer Untergrund NSU getötet wurde, verließen die NPD-Abgeordneten aus Protest den Saal mit der Begründung, deutschstämmige Opfer bekämen nicht so viel Aufmerksamkeit. Ja, da möchte man aufschreien und den Regierungschefs der Bundesländer spontan Recht geben, die eine Partei verbieten lassen wollen, die unbestritten rassistisches Gedankengut verbreitet, gegen Ausländer hetzt und auch Kontakte pflegte zum rechtsextremen Mördertrio aus Zwickau. Und dafür bekommt diese NPD vom Staat auch noch Geld, wie jede andere Partei auch. Das ist anstößig, das ist unerträglich und trotzdem meinen viele Experten, dass es falsch wäre, ein neues Verbotsverfahren anzustoßen. 2003 weigerte sich das Bundesverfassungsgericht, eine Partei verbieten zu lassen, deren behauptete Verfassungsfeindlichkeit sich nicht zuletzt auf Erkenntnisse stützte von V-Leuten, die der deutsche Staat sogar in der NPD-Spitze platziert hatte. Doch nun soll alles anders sein. Die neue Verbotsinitiative der Bundesländer stützt sich auf ein 1000-Seiten-Dokument, in dem seit dieser fatalen Schlappe des deutschen Staates exakt 2649 Beweise gesammelt wurden für das neue Verfahren. Gut und stichfest sei das Material, sagen die Länderchefs. Im Übrigen seien die V-Leute aus der NPD abgezogen worden. An beidem zweifelt die liberale Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, die sich heute klar geäußert hat. Das Problem mit den V-Leuten sei noch nicht sicher ausgeräumt und die Regierung Merkel solle sich eine eigene Meinung bilden. Tatsächlich ist nicht nur die FDP skeptisch, sondern auch CSU-Innenminister Hans-Peter Friedrich. Die Regierung Merkel weiß, wie hoch die Hürden sind für ein Parteiverbot beim Verfassungsgericht, aber auch beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Dort sind sie noch höher. Und dort wird die NPD gegebenenfalls auch klagen. Die Justizministerin sagte aber noch anderes, was bedenkenswert ist. 10 Jahre lang habe die Terrorzelle NSU ungehindert gemordet. Und sie fragte, kommen wir da weiter mit einem NPD-Verbot? Da falle doch lediglich eine Organisationshülle weg, schnell ersetzt etwa durch sogenannte Kameradschaften, die jetzt schon viel bedeutsamer sind als die NPD mit ihren lediglich noch rund 6.000 Mitgliedern, eine politisch wirkungslose 2%-Partei. Aber SPD, Grüne und Linke drängen auf das Verbot und machen Druck auf die zögernde Regierung, die nun sozusagen im Schwitzkasten ist. Denn die Länderchefs haben vorsorglich angekündigt, notfalls auch allein vor das Verfassungsgericht zu ziehen.
Seit Wochen streiten die Politiker in Washington darüber, wie sie das defizitäre US-Budget ins Lot bringen wollen. Die Situation ist völlig blockiert. Jede Seite beharrt auf ihrer Position. Dabei drängt die Zeit. Bis Ende Jahr muss eine Lösung her, sonst treten verschiedene Maßnahmen in Kraft, die die USA wohl in eine Rezession zurückwerfen würden. Immer mehr Experten mahnen die Streithähne zur Vernunft und fordern einen Kompromiss, so wie David Walker, der frühere Rechnungsprüfer der USA. Aus Washington, Bert Soltermann.
David Walker atmet zuerst einmal tief durch, wenn man ihn auf den Budgetstreit anspricht. Er ist verärgert, doch er reißt sich zusammen. Statt zu schimpfen, macht er das, was er von 1998 bis 2008 als Rechnungsprüfer der USA getan hat. Er liefert eine möglichst nüchterne Analyse der Fakten. Und die beginnt so.
Well, right now we have a very close split between the Republicans and the Democrats. And quite frankly, we have too many Republicans that are far to the right of the center of our country and too many Democrats that are far to the left.
Es gäbe derzeit im Parlament fast gleich viele Demokraten und Republikaner. Zu viele von ihnen stellten die Interessen der Partei über die des Landes. Das müsse sich ändern.
And they're more concerned with pleasing the base of their party and special interests than doing their job. And that needs to change.
Da man die aktuellen Politiker nicht einfach durch vernünftigere ersetzen kann, hofft Walker aufs Volk. Wir sind das Volk. Diese Worte stünden am Anfang der Verfassung. Und dieses Volk müsse nun die Politiker in Washington zur Raison bringen, denn die litten definitiv unter Realitätsverlust. Die Republikaner sind kategorisch gegen Steuererhöhungen, auch für die Reichsten. Unrealistisch, urteilt Walker. Doch auch die Demokraten, die die Steuern erhöhen wollen, kriegen ihr Fett ab. Denn allein mit Steuererhöhungen für die Reichsten sei es keinesfalls getan. Würde man das Vermögen der 400 reichsten Amerikaner beispielsweise vollständig beschlagnahmen, erhielte der Staat rund 1,7 Billionen Dollar mehr Einnahmen.
If we had confiscated that entire $1.7 trillion, that would only account for about 17 weeks increase in the total liabilities and unfunded promises of the United States government.
Diese Summe würde aber nur ausreichen, um 17 Wochen lang die zu erwartenden Verbindlichkeiten zu begleichen. Ein Klacks also. Deshalb müssen laut Walker auch die Demokraten Eingeständnisse machen, und das heißt Abbau bei den Sozialwerken.
2/3 of the budget is on autopilot.
2/3 des Budgets sei heute auf Autopilot eingestellt. Das heißt, es sind Ausgaben, die automatisch laufen und die aus demografischen Gründen zunehmen, etwa die Ausgaben für die AHV oder das Gesundheitswesen. Als Lösung für den Budgetstreit schlägt David Walker einen Kompromiss in 2 Schritten vor. Schritt 1, bis Ende Jahr die Steuerrabatte für die Reichen auslaufen lassen, zugleich die Ausgaben beim Militär und bei den Sozialwerken leicht kürzen. Schritt 2, im nächsten Jahr die Sozialwerke und das Steuersystem umfassend reformieren. Bei den Sozialwerken komme man nicht um einen Leistungsabbau herum, auch eine Erhöhung des Rentenalters sei notwendig. Das Steuersystem sei viel zu kompliziert, es gebe zu viele Schlupflöcher und die Abzüge seien zu großzügig ausgestaltet. Zudem müssten laut Walker die höheren Steuersätze für das Einkommen und die tieferen Sätze für Kapitalgewinne einander angenähert werden, so käme man relativ einfach zu neuen Einnahmen. Am Ende würde ein solcher Kompromiss zu 3/4 aus Ausgabenkürzungen und 1/4 aus Mehreinnahmen bestehen. David Walker sagt, es sei wichtig, dass man die Maßnahmen überlegt durchführt, um keine Schocks zu verursachen, die die US-Wirtschaft zurück in die Rezession werfen.
When you do it and how you do it matters, because we don't want to go back into recession, we don't want to have more unemployment problems in the short term. But on the other hand, if we don't end up putting our finances in order, we're going to have much bigger problems over time.
Nichts tun sei definitiv keine Option. Auch wenn derzeit viele Politiker in Washington so tun, als ob sie genau auf diese Karte setzten.
Mit dem Beitrag von Beat Soltermann ist es 18.21 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit dem Architekten, der Stahl biegen konnte, Oskar Niemeyer, der Demokratiehilfe für den Balkan und was die nützt, und dem Seidenspinner Kamenzind und der Maschinenindustrie 20 Jahre ohne EWR. Der brasilianische Architekt Oskar Niemeyer hat mit der Retortenstadt Brasilia eindrücklich vorgemacht, wie verspielt das moderne Bauen auch aussehen kann. Seine Vision war es, die große Form in die Architektur hineinzubringen und zugleich die Menschen durch Rampen und Kurven an der Schönheit der Architektur teilnehmen zu lassen. Nun ist der Avantgardist Oskar Niemeyer kurz vor seinem 105. Geburtstag in Brasilien gestorben. Karin Salm erinnert an den großen Architekten mit der eigenen Handschrift.
Unser Ziel war es, eine Architektur zu schaffen, die einen überwältigt. Ich wollte ein Kunstwerk schaffen, das überrascht. Ich wollte eine Architektur, die anders ist.
Fazer uma arquitetura que cause surpresa, né? Uma obra de arte tem que se a pessoa que vê uma obra de arte tem que sentir espanto e emoção, senão não chega a ser uma obra de arte. Mas está fazendo uma arquitetura procurando fazer a diferença.
Das sagte Oskar Niemeyer kurz vor seinem 100. Geburtstag, damals, als er sich noch täglich an den Schreibtisch setzte und mit großzügiger Geste zeichnete und sich an seinen ganz großen Coup erinnerte, an Brasilia, an die neue Hauptstadt Brasiliens, die in den späten 50er Jahren mitten im Buschland aus dem Nichts entstand. Für diese ideale Stadt, die 1960 als Zeichen des Fortschritts mit Autorennen eingeweiht wird, zeichnet Oskar Niemeyer Gebäude von atemberaubender Schönheit und Poesie. Zum Beispiel das Kongressgebäude mit zwei parallel stehenden, schlanken Hochhäusern. Davor ein flaches, langgestrecktes Gebäude mit zwei Halbkugeln obendrauf. Eine mit der Öffnung gegen unten, eine mit der Öffnung gegen oben. Zum Beispiel verschiedene Ministerien, die auf extravaganten Säulen zu schweben scheinen. Zum Beispiel seine berühmte Kathedrale, die kühn konstruiert aus 16 aneinander gelehnten Betonrippen besteht. Brasilia und insbesondere Niemeyers Entwürfe, die die Schwerkraft gleichsam austricksen, werden zum Mekka für Architekturbegeisterte. Wie kein anderer vor ihm hat es Oskar Niemeyer verstanden, im Dialog mit Ingenieuren die Formbarkeit des Stahlbetons auszureizen und ein Maximum an Leichtigkeit und Eleganz hinzuzaubern. Oskar Niemeyer versteht sich als Künstler, der ohne theoretischen Überbau arbeitet. Als überzeugter Kommunist kehrt er Brasilien nach dem Militärputsch 1964 lange den Rücken und pflegt Kontakte mit Fidel Castro und Sartre. Er baut unter anderem in Frankreich, Italien und den USA und glaubt nicht daran, dass man die Menschen mit Architektur verändern kann. Aber er will die Menschen an der Schönheit der Architektur teilhaben lassen. Le Corbusier sprach immer vom rechten Winkel, ich spreche immer von der Kurve. Mit diesem Credo hat Oskar Niemeyer eine neue Architektursprache erfunden. Er hat mit seinen geschwungenen Betonkonstruktionen die rigiden Regeln der Moderne gesprengt. Hartgesottene Funktionalisten wie Max Bill etwa hat er mit seiner sinnlichen, der Natur nachempfundenen Formensprache in Rage versetzt. Fürchterliche Dinge habe er gesehen, hält Bill nach seiner Brasilienreise in einem Vortrag fest. Das sei das Ende der modernen Architektur. Max Bills Schelte hat Oskar Niemeyer allerdings schadlos überstanden. Sein Anspruch, Emotionen auszulösen und etwas anderes zu schaffen, ist im Architekturgeschäft aktueller denn je. Und sogar den Meister der Moderne, Le Corbusier, scheint Oskar Niemeyer mit seiner Freude an der Kurve motiviert zu haben, mit einem freieren Formenvokabular zu entwerfen. Und Brasilia wurde 1987 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt.
Karin Salm. Demokratie lässt der Westen sich einiges kosten, auch wenn es um jene im Osten geht. Millionen um Millionen fließen zur Förderung in die Staaten des Balkan, seit die kommunistischen Regime gestürzt wurden und Jugoslawien zerfallen ist. Auch heute schauen wir in unserer Reihe wieder genauer hin, was dort geschieht, und fragen uns, was für eine Art von Demokratie da gefördert wird. Korruption, Klientelismus und Missachtung der Gewaltentrennung bleiben ja weit verbreitet, sieht also nicht so aus, als ob die Demokratiehilfe aus dem Westen erfolgreich ist. Solveig Richter kennt sich da aus. Sie erforscht genau diese Demokratisierungsprozesse auf dem Balkan. Südosteuropa-Korrespondent Walter Müller hat sie an der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin erreicht.
Das Schwierige an der Demokratieförderung sei, dass sich der Erfolg, das Ergebnis schlecht messen lasse.
Also man kann nicht mit dem Thermometer hingehen und jetzt messen, oh, 3 Grad Demokratie, 5 Grad Nicht-Demokratie oder andersrum.
Denn das Problem beginne bereits mit der Definition von Demokratie, gibt Forscherin Solveig Richter zu bedenken.
Zum Ersten ist sehr umstritten, was Demokratie überhaupt meint und umfasst. Also genau das, was das Ziel ist, woran man einen Erfolg misst. Selbst zwischen recht festen Demokratien wie der Schweiz und Deutschland sind bestimmte Elemente umstritten. Denken wir zum Beispiel an das Wahlrecht oder an die Direktwahl, die direkte Mitbestimmung. Und umso schwieriger wird diesen Transformationsgesellschaften und anderen Kulturen überhaupt festzustellen, was wäre denn ein Erfolg von Demokratieförderung.
Und trotzdem fördern in den Transformationsstaaten des Balkans unzählige internationale Organisationen und Stiftungen die Demokratie. Zusätzlich tun dies auch die EU, der Europarat oder die Schweiz. Tausende Akteure engagierten sich und am Schluss sei schwer zu identifizieren, wer jetzt genau was erreicht habe. Das sei die zweite Schwierigkeit. Womit sich leicht behaupten lässt, Demokratieförderung in den ehemals kommunistischen Staaten des Balkans habe eigentlich nichts gebracht. Falsch, sagt die Forscherin.
Was wäre denn ohne das ganze Geld passiert, was wir in diese Länder hineingepumpt hätten?
Alles ist denkbar. Politische Instabilität, weitere Kriege, Flüchtlinge und Hunger. Um genau dies zu verhindern, haben die Staaten des Westbalkans ein ureigenes Interesse an Demokratieförderung von außen. Es gäbe eine Nachfrage, stellt Richter fest. Denn alle wollten der EU beitreten, müssen also Bedingungen erfüllen, sich anstrengen.
Es gibt auch eine Fülle von positiven Beispielen, angefangen von der Unterstützung zur Versöhnung, zum Friedensaufbau, zur Reform der Sicherheitskräfte, Vergangenheitsbewältigung oder auch Reform im Justizbereich.
Aber, fährt Solveig Richter fort.
Muss aber auch gleichzeitig sagen, dass natürlich der kritische Blick auch gerechtfertigt ist. Also es gibt einen Wunsch und nicht nur einen Wunsch, sondern auch eine Rechtfertigung nach klaren Ergebnissen und Fortschritten. Denn es werden ja auch westliche Steuergelder dort verwendet für bestimmte Maßnahmen. Und da muss man natürlich auch kontrollieren, was damit passiert und es kritisch hinterfragen.
Um Steuergelder auch richtig einsetzen zu können, stehen die Demokratieförderer zuerst mal vor der Schwierigkeit, im Lande die richtigen Akteure zu finden. In der Anfangsphase seien Organisationen der Zivilgesellschaft wichtig, die den Protest tragen könnten.
Dann in den Phasen des Aufbaus neuer Institutionen, da brauchen wir strukturelle Unterstützung. Also Aufbau von Institutionen, Verabschiedung von Gesetzen, die wichtig sind. Denn nur das sichert langfristig die Demokratie völlig unabhängig von einzelnen Personen. Ein Beispiel, was nützt Training von Staatsanwälten, wenn sie keine gesetzliche Handhabe haben, um gegen Kriegsverbrecher oder gegen korrupte Politiker vorzugehen?
Demokratieförderung ist also nur dann erfolgreich, wenn Demokratie durch Gesetze und Institutionen im Staate verankert ist. Dass der ausländische Geldsegen für die Zivilgesellschaft zu einer eigentlichen Industrie der Nichtregierungsorganisationen, der NGOs, geführt habe, sei in Kauf zu nehmen, meint Solveig Richter.
Es ist klar, dass sich NGOs, gerade im Westbalkan, aber auch vielleicht in vielen anderen Demokratie oder entstehenden Demokratien, zu einem echten Wirtschaftsfaktor und Beschäftigungsmarkt entwickelt haben. Also gerade in Ermangelung vieler anderer Beschäftigungsmöglichkeiten gründet man halt eine NGO, wo man an externe Gelder kommt und finanziert so seinen Lebensunterhalt. Damit finanziert der Westen halt Jobs für Leute, die sich statt beispielsweise organisierte Kriminalität, eben mit organisierter Zivilgesellschaft beschäftigen.
Also besser einen Job bei einer NGO, anstatt in die Kriminalität abzurutschen. Ihr Fazit?
Ich sehe das Glas in der gesamten Region eher halb voll als halb leer. Und da lassen sich ganz, ganz viele kleine positive Beispiele finden, ob das eben eine Justizreform oder eine Neuernennung von Richtern in Kroatien war oder in Bosnien-Herzegowina, die man durchgeführt hat, ob das eine Reform von Sicherheitsbehörden in Südserbien ist oder ob das auch wie in Mazedonien beispielsweise auch eine Einführung oder eine stärkere Berücksichtigung von Minderheitenrechten ist. In der Gesamtschau betrachtet sind das gelungene Beispiele für Demokratieförderung.
Solveig Richter forscht in Berlin über Demokratisierungsprozesse auf dem Balkan. St. Nikolaus hat es nicht gut gemeint mit den EWR-Befürwortern heute vor 20 Jahren. Unsere Serie dazu hat uns gestern nach Norwegen geführt. Dort sorgt der EWR für Demokratiedefizite, aber auch für Lob bei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit.
I find that the European Economic Area Agreement is very well functioning.
Liv Monika Stubolt muss es wissen, sie arbeitet für einen norwegischen Industriebetrieb. Dabei sein lohnt sich wirtschaftlich, davon ging auch die Schweizer Industrie aus vor 20 Jahren. Viele Unternehmen drohten, wir ziehen weg, wenn der EWR abgelehnt wird. Es kam anders, fast alle sind noch immer da. Auch die Seidenspinnerei Kamenzind in Gersau am Vierwaldstättersee. Ein klassisches Schweizer Exportunternehmen, das hauptsächlich nach Europa exportiert. Das Familienunternehmen hat nicht nur das EWR-Nein gut verdaut, sondern auch den Generationenwechsel in der Geschäftsführung. Charles Liebherr.
3 von 4 Gersauer sagten Nein zum EWR. Die Kamenzins, die Seidenspinner, stimmten anders. Aus Überzeugung und wegen des Geschäftes. Die ganze Familie. Vater Walter führte damals mit Onkel Richard die Textilfabrik. Er erinnert sich noch gut an den 6. Dezember 1992.
Ach, ich war natürlich ein bisschen enttäuscht, dass es so knapp daneben ging, aber wir wussten am anderen Tag, packen wir es an, es geht weiter.
Dieser Optimismus hat Tradition in der Familie. Seit 1771 spinnen die Kamenzins am Fuß der Rigi in Gersau mit direktem Blick auf das Rütli. Das EWR-Nein war nicht das Ende der Schweiz, der Seidenspinnerei in der Schweiz, rapportiert Walter Kamenzind.
Natürlich ging es ohne, wobei ich jetzt überzeugt bin, dass eigentlich der Weg, der zukünftige Weg, jetzt der schwierige sein wird.
Die Bilateralen haben das Schlimmste abwenden können, den Zugang zum Binnenmarkt Europa. Die Personenfreizügigkeit, dass Kamenzinds die Fachkräfte nicht ausgingen, viele kleine technische Erleichterungen am Zoll. Kompliziert, aufwendig, teuer ist es geblieben. Ein Nachteil gegenüber der Konkurrenz mit Sitz in der EU. Walter Kamenzind erzählt das am Internettelefon. Er ist ausgewandert nach Europa vor gut 10 Jahren. Zurückgelassen hat er die einzige, die letzte Seidenspinnerei der Schweiz. Und die Tochter Nicole und Sohn Matthias, die jetzt das Familienerbe weiterführen müssen. Sportliche Schuhe, Jeans, das gestreifte Hemd trägt er locker über der Hose. Matthias führt durch die Spinnerei. Erklärt die mehr als 20 Arbeitsschritte, bis aus dem Rohstoff, den gekämmten Seidenfasern aus China, ein fein gezwirnter Schweizer Seidenfaden wird. Eingewoben wird er in Schweizer Unterhosen, deutsche Männersocken, edle Unterwäsche. Meist in Kombination mit anderen Naturfasern, Wolle oder Baumwolle. Die eigentliche Spezialität von Kamenzind. Fast die ganze Produktion geht ins Ausland, nach Europa. Die Produktion zu verlagern, etwa in den Euroraum, das ist kein Thema. Immer noch nicht.
Wenn wir auslagern würden, dann wäre es nicht das neue Ausland, sondern eher Asien. Auf China ganz klar. Aber wenn man dorthin geht, man ist nicht selbstständig und muss ein Joint Venture machen. Das heißt, die Gefahr ist, dass das Know-how abhanden kommt, also kopiert wird und dann steht man neben dem Geleise und das macht man dann.
Draußen hängen die Wolken tief über dem Vierwaldstättersee. Sie passen zum Geschäftsgang. Die Fabrik läuft alles andere als auf Hochtouren. Die Rechnung geht noch auf, weil ein paar treue Kunden weiter einkaufen und weil das eigene Kraftwerk oben am Hang billigen Strom liefert. So kommt Kamenzind über die Runden. Kamenzind lebt von der Vergangenheit.
Das Glück, das wir haben, ist, dass die Jahre vorher, 2007, 2008, 2009, sehr gute Jahre waren. Und dadurch wir Reserven anlegen konnten, das heißt Investitionen, neue Maschinen, Gebäudeinvestitionen, die wir jetzt nicht mehr machen müssen. wir warten jetzt diese Krise ab. Das Geld wurde ja in den guten Jahren in der Firma belassen, nicht rausgezogen. Und dadurch haben wir einen längeren Atem.
Kamenzind wartet ab, hofft, dass er wieder besser ins Geschäft kommt, wenn auch seine Kunden in Europa die Krise endlich hinter sich lassen. Zweifel, ob alles wieder gut kommt, hat er dennoch. Zweifel, ob es richtig war, das Familienunternehmen weiterzuführen.
Vor allem jetzt, wenn Schwierigkeiten bestehen, habe ich das Richtige entschieden. Aber schlussendlich muss ich sagen, ja, jetzt habe ich das Unternehmen, führe ich mit meiner Schwester seit gut 10 Jahren. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, gäbe es diese 10 Jahre nicht. Also die Mitarbeiter hätten seit 10 Jahren diesen Job nicht mehr.
Typisch Familienunternehmer, typisch Schweizer Textilindustrie. Sie sind immer wieder aufgestanden. Das hat Tradition bei Kamenzins.
Ich sage es immer so, unser Unternehmen ist jetzt 120 Jahre alt, hat schon große Schwierigkeiten erlebt. Und darum glaube ich, wenn wir weiterhin so an uns glauben und auch das Unternehmen weiterführen mit diesen guten Leuten, die wir jetzt haben, gibt es eine Zukunft für uns, auch in 100 Jahren noch.
Der Sohn Kamenzind ist der Sohn des Vaters Kamenzind, ist der Sohn des Großvaters, Urgroßvater, Ururgroßvaters Kamenzind. Alles unverbesserliche Optimisten, europäische Spinner, Seitenspinner mit Wurzeln in der Urschweiz.
Und eines von rund 1000 Unternehmen in der schweizerischen Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie. Vertreten tut sie alle die Swissmem, der größte Schweizer Industrieverband mit gut 330.000 Beschäftigten. Sein Präsident ist Hans Hess. Mit ihm schaute ich auf die Jahre ohne EWR zurück. Tatsache ist, die Schweiz ist eine Hochpreisinsel und es gibt Unsicherheiten mit der EU. Und trotzdem sagt Seidenspinner Matthias Kamenzind, packen wir es an, es geht weiter. Ich fragte Hans Hess, ist das in dieser Situation mutig oder ist das übermütig?
Ich freue mich außerordentlich, dass Herr Kamenzind hier bleibt. Wir brauchen diesen Werkplatz Schweiz. Er trägt 20% zu unserem Bruttoinlandprodukt bei. Er gibt 700'000 Menschen in unserem Land Arbeit. Wir müssen diesem Werkplatz Sorge tragen. Und ich freue mich, dass zumindest dieses Unternehmen hier bleibt und viele andere auch.
Aber braucht es Mut?
Ja, es braucht Mut, denn die Herausforderungen sind gross. Es gibt den starken Franken, es gibt die Hochpreisinsel, es gibt verschiedene Herausforderungen, auch asiatische Konkurrenz. Aber es gibt auch immer wieder Chancen für die Unternehmer und ich glaube, die muss man eben auch sehen, auch aus dem Werkplatz Schweiz.
Wenn wir noch bei dieser Seidenspinnerei Kamenzind bleiben, die lebt von der Vergangenheit, sie wartet aufs Ende der europäischen Krise, aber eigentlich kommt sie so über die Runden. Kann man sagen, das ist auch so ein bisschen die Befindlichkeit der ganzen Branche?
Ja, für die kleinen und mittleren Unternehmen ist das eindeutig so. Die leben zum Teil von der Substanz, genau wie die Firma Kamenzind auch. Aber es ist auch dringend notwendig, dass sich diese Firmen anpassen, denn ich bin nicht so sicher, ob dann das europäische Umfeld sich so schnell bessern wird. Und ich denke, dass diese Firmen auch mit der heutigen Situation einen Weg finden müssen, wieder in die Gewinnzone zurückzukehren.
Schauen wir zurück, 20 Jahre Nein zum EWR. Ich habe da die Kopie von einem Blick vom 24. November 92. Dick und fett, ohne EWR gehen wir kaputt, dramatischer Appell der Schweizer Maschinenindustrie. Das hat sich ja nicht bewahrheitet.
Ja, das hat sich sehr zum Glück nicht bewahrheitet. Ich hatte 1992 natürlich diese Angst auch mit vielen anderen Kollegen. Und ich bin auch überzeugt, wenn es nicht gelungen wäre, diesen bilateralen Weg zu beschreiten, dann wäre es wirklich düster geworden. Aber zum Glück hat der Bundesrat viele Dossiers aus diesem EWR eigentlich in bilaterale Verträge ummünzen können. Und das hat enorm geholfen, eben den Anschluss an diesen Binnenmarkt Europa zu finden.
Und doch, diese Branche, diese Maschinenindustrie, die hat sich stark gewandelt in diesen 20 Jahren. Weg eigentlich von den klassischen Industriebetrieben hin zur Spezialisierung, Nischenprodukte werden gemacht. Hat das EWR Nein diesen Wandel beschleunigt?
Ja, auf jeden Fall. Es hat ja am Anfang nach dem EWR viele auch recht dramatische Situationen gegeben. Sie erinnern sich alle an die Industriebrachen in Winterthur, in Zürich, in Baden. Tausende, Zehntausende von Arbeitsplätzen sind da verloren gegangen. Auch unsere Airline, die Swissair, hat damals die Hunter-Strategie gestartet als Antwort auf den EWR und ist an diesem Vorhaben gescheitert. Es hat in den Anfangsjahren wirklich viele schmerzhafte Anpassungen gegeben, aber mit den bilateralen Verträgen ist ein Weg gezeigt worden, der ein positiver und auch erfreulicher Weg für die Schweizer Industrie war.
Diese bilateralen Verträge, die sichern Ihrer Branche freien Marktzugang, Zugang zu Fachkräften. Eigentlich haben Sie alles gekriegt, was Sie wollen.
Ja, ich denke, die Industrie hat wirklich fast alles gekriegt, was sie braucht. Wir haben nicht nur mit dem Freihandelsabkommen und der Personenfreizügigkeit, sondern auch mit der Eliminierung der technischen Handelshemmnisse, mit dem Zugang zu diesem riesigen öffentlichen Beschaffungsmarkt, auch zum Zugang zum Forschungsmarkt. Wir haben sehr viel bekommen. Aber andere Branchen in der Schweiz nicht, beispielsweise die Dienstleister, die Finanzdienstleister, die haben diesen Zugang nicht und die möchten den natürlich auch gerne.
Und wenn wir bei Ihrer Branche bleiben, wo gibt's doch Probleme, wo haben Sie nicht gekriegt, was Sie wollen? Es sei kompliziert, haben wir gehört bei Kamenzind, am Zoll, es sei aufwendig.
Ja, es hat immer noch administrative und bürokratische Hindernisse. Aber ich würde sagen, mit denen kann man irgendwie leben. Solange der Zugang bleibt, solange diese bilateralen Verträge eins bleiben, würde ich sagen, hat die Schweizer Industrie vieles Gutes gewonnen. Leider stockt dieser Weg heute. Leider scheint es schwierig, neue Abkommen zu machen. Und das müsste man tun, auch für die Zukunft. Und das ist dann vielleicht das, was uns Sorge macht.
Scheint schwierig. Eigentlich geht überhaupt nichts mehr im Moment mit der EU in diesen bilateralen Verträgen. Das heisst, man braucht irgendeine andere Strategie. Sie nennen das Plan B. Was wäre denn eigentlich Ihr Plan B?
Ich glaube nicht, dass wir heute schon am Punkt sind, wo wir einen Plan B entwickeln müssten. Ich glaube, wir haben auch Zeichen aus Brüssel, dass man bereit ist, über die Schwierigkeiten zu sprechen. Es geht ja um diese institutionellen Fragen, die eben nicht gelöst sind, die im EWR gelöst gewesen wären und in den bilateralen nicht. Und hier müssen wir einen Kompromiss finden auf beiden Seiten. Aber ich bin nicht so pessimistisch, dass dieser bilaterale Weg schon zu Ende ist. Ich hoffe es auch nicht, denn er war für die Schweiz bisher sehr erfolgreich.
Aber Hoffnung alleine reicht ja nicht. Sie sind jetzt ein bisschen ausgewichen. Irgendeine Vorstellung müssen Sie haben. Sie haben den EWR zitiert, der hätte das gelöst.
Ja, ich glaube, wenn wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass der bilaterale Weg in einer Sackgasse ist, das ist möglich, dann werden wir alle Optionen wieder überlegen müssen. Es gibt keinen Plan B. Wir sind auch heute 20 Jahre weiter als beim damaligen EWR. Es kann nicht einfach nahtlos da etwas an den EWR angeknüpft werden. Wir müssen alle Optionen überlegen. Ich hoffe aber, dass das nicht notwendig ist.
Der europäische Markt ist ein sehr wichtiger für die Maschinenindustrie. Mit Abstand betreiben Sie am meisten Handel mit der EU. Aber wieso eigentlich diese starke Fokussierung? Wieso nicht mehr nach Asien gucken? Da ist ein sehr boomender Markt. Wieso nicht in die Ferne schweifen?
Das machen die Unternehmen natürlich. Aber es ist schon so, traditionell hat man natürlich die Industrieländer um die Schweiz herum bedient. Jeder zweite Franken, den wir hier machen, jede zweite Maschine, die wir hier produzieren, die geht in den europäischen Raum und dieser scheint in den nächsten Jahren nicht zu wachsen. Deshalb sind viele Firmen auch schon nach Asien in diese neuen Wachstumsmärkte gegangen. Man muss zum Teil auch nicht so weit, auch Polen oder die Türkei sind spannende Wachstumsmärkte und die muss man sich erschließen, um auch in diesen Märkten weiter wachsen zu können. Dennoch bleibt der europäische Wirtschaftsraum für uns auch für die nächsten 10 Jahre mit Abstand der wichtigste Wirtschaftsraum.
Das war Hans Hess, er ist Präsident des größten Industrieverbands der Schweiz, der Swissmem. Damit sind wir am Ende unserer Serie zu 20 Jahren EWR Nein und wir sind auch am Ende dieser Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit Monika Oetli, für die Nachrichten Karin Britsch, am Mikrofon Simon Fatzer. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 und der DRS Musikwelle. Aktuelle Nachrichten und Hintergrundinformationen sendet Schweizer Radio DRS auch rund um die Uhr auf DRS4 News und im Internet unter drs.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.